Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Sebastian Ostrich und ich heiße Sie herzlich willkommen zur 8. Folge von 15 Minuten Hegel. Das Thema der heutigen Sendung ist Hegels Rechtsphilosophie, sein bekanntestes und vielleicht kontroversestes Werk. Es ist die Rechtsphilosophie, die Hegel den Ruf des preußischen Staatsphilosophen eingebracht hat. Ob an dieser Beschreibung, die für gewöhnlich auch als Vorwurf gemeint ist, überhaupt etwas dran ist, darüber möchte ich heute sprechen. Ich werde zunächst wieder ein paar Passagen aus meinem Buch Hegel, der Weltphilosoph, lesen, in denen es um Hegels Rechtsphilosophie geht und den berühmt-berüchtigten Satz, dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich ist. Denn es ist dieser Satz, der Hegel immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde. Nach der Lesung werde ich abschließend ganz kurz etwas über Hegels Überlegungen zum Verhältnis von Freiheit und Recht sagen. Die Wirklichkeit der Vernunft. Die Rechtsphilosophie. Was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig. Dieser Doppelsatz aus Hegels Feder schlägt ein wie eine Bombe. Geschrieben hat Hegel ihn Ende 1820 in der Vorrede zur Rechtsphilosophie. Mit vollem Titel heißt das Buch Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Damit ist auch der Themenkreis des Werks benannt, das Recht im Spannungsfeld von Naturrecht und Staat. Hegels dialektische These lautet, wer den Begriff des Naturrechts konsequent zu Ende denkt, der landet schließlich beim Begriff des Staates. Ein unabhängig von der Wirklichkeit des Staates gedachtes Naturrecht ist ein bloßes Gedankending, eine Abstraktion. Wer vom Rechten, dem Richtigen, dem Recht spricht, der muss dies letztlich in gesellschaftlichen, staatlichen Zusammenhängen tun. Dieser These hat auch die Sprengkraft des zitierten Doppelsatzes zu tun. Nicht nur soll das Vernünftige wirklich, sondern die Wirklichkeit auch vernünftig sein. Die politische Wirklichkeit des Jahres 1820 ist aber die eines preußischen Staates, in dem der Einfluss restaurativer Kräfte zunimmt, die sich wiederum nicht scheuen, die von den Karlsbader Beschlüssen bereitgestellten Repressionswerkzeuge für ihre Zwecke einzusetzen. Und das soll vernünftig sein? Vor diesem Hintergrund wird der Hegelsche Doppelsatz zur Geburtsstunde des Mythos von Hegel als preußischem Staatsphilosophen, von Hegel als einem Verherrlicher des Bestehenden, von Hegel als duckmäuserischem Opportunisten. In der Folge dieses Mythos meinte Karl Popper in der Mitte des 20. Jahrhunderts Hegel als Feind der offenen Gesellschaft und sogar als Vordenker des Totalitarismus identifizieren zu können. Dieser Mythos ist aber eben nur das, ein Mythos, und zwar keiner, der Träger einer höheren Wahrheit wäre, sondern eine bloße Erfindung. Schon ein flüchtiger Blick in die Rechtsphilosophie zeigt, dass der Staat, den Hegel dort beschreibt, nicht das Preußen seiner Zeit ist. Hegels Staat hat sowohl eine Verfassung als auch eine Art parlamentarische Repräsentation der Bürger. Wenn überhaupt, dann zeigt Hegels Rechtsphilosophie den Staat, der Preußen hätte sein können, wenn der Reformprozess nicht vorzeitig gestoppt worden wäre. Sicher, als Hegel Staatskanzler Hardenberg ein Exemplar seines Buches übersendet, schreibt er im Begleitbrief, es sei ihm ein besonderes Anliegen gewesen, die Übereinstimmung Preußens mit der philosophischen Auffassung des Staates zu erweisen. Aber er schreibt im selben Atemzug auch, dass sich diese Übereinstimmung nicht auf den gegenwärtigen Zustand Preußens beschränke. Vielmehr sei auch dasjenige mitgemeint, was der preußische Staat durch Hardenbergs Führung erst noch zu erhalten habe. Eine überdeutliche Anspielung auf die Notwendigkeit, die Reformbemühungen fortzusetzen, insbesondere im Hinblick auf die Verfassung. Was schließlich den ominösen Doppelsatz von der Vernünftigkeit des Wirklichen und der Wirklichkeit der Vernunft angeht, rührt der vermeintliche Skandal allein von einem falschen Verständnis des Wortes Wirklichkeit her. In der Alltagssprache mag es, zumindest in den allermeisten Fällen, keinen Unterschied machen, ob wir von der Existenz, dem Bestehen oder der Wirklichkeit einer Sache reden. In Hegels philosophischer Kunstsprache sind die Unterschiede zwischen diesen Begriffen aber gewaltig. Nicht alles, was es gibt, ist nach Hegel auch wirklich. Von Wirklichkeit spricht Hegel nämlich nur da, wo das Bestehende auch tatsächlich vernünftig ist. Der Doppelsatz, was vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig, lässt sich daher als wechselseitige Bestimmung der Begriffe Vernunft und Wirklichkeit verstehen, als eine Art Worterklärung. Das Unvernünftige gehört daher bei Hegel per se nicht zur Wirklichkeit, sondern ist nur Zufall, Erscheinung, vergängliche Existenz. So sehr Hegel auch dazu neigt, neue und eigentümliche philosophische Fachausdrücke zu prägen, so ist er doch auch immer bemüht, die Anschlussfähigkeit an die Alltagssprache zu wahren. Das ist auch bei der Engführung von vernünftig und wirklich der Fall, denn auch schon einem gewöhnlichen Gefühl, so Hegel, wird eine zufällige Existenz nicht den emphatischen Namen eines Wirklichen verdienen. Hegel hat hier offenbar Aussagen im Kopf wie Florian ist ein wirklicher Freund oder auch Jan van Eyck ist ein wirklicher Künstler. Das Wörtchen wirklich drückt in solchen Fällen aus, dass etwas oder jemand so ist, wie es oder er sein soll. Ein wirklicher Freund, ein wirklicher Künstler ist ein Mensch, der in besonderem Maße dem entspricht, was wir vernünftigerweise von einem Freund, von einem Künstler erwarten. Hegel würde sagen, der wirkliche Freund und der wirkliche Künstler erfüllen die Kriterien besonders gut, die im Begriff des Freundes und des Künstlers liegen. Ganz ähnlich funktioniert bei Hegel übrigens auch die Rede von der Wahrheit einer Sache. Ein wahres Kunstwerk ist so, wie ein Kunstwerk sein sollte. Es entspricht dem Begriff des Kunstwerks auf herausragende Weise. Hegel wäre nun nicht der philosophische Idealist, der er ist, wenn er nicht auch umgekehrt sehen würde, dass nichts und niemand gänzlich unvernünftig und unwirklich sein kann. Denn auch ein schlechter Freund und ein schlechtes Kunstwerk müssen doch noch in irgendeinem minimalen Sinne dem entsprechen, was einen Freund bzw. was ein Kunstwerk ausmacht. Denn ansonsten würde der Freund aufhören, ein Freund, das Kunstwerk aufhören, ein Kunstwerk zu sein. Das ist Hegels Idealismus in Nuke. Wo die Realität den Kontakt mit dem Idealen verliert, ist sie der Vergänglichkeit preisgegeben und im Verschwinden begriffen. Der Doppelsatz der Rechtsphilosophie ist im Grunde kein neuer Gedanke in der philosophischen Entwicklung Hegels. Schon in der Phänomenologie und dann erneut in der Wissenschaft der Logik hat Hegel die These vertreten, dass das Denken, die Vernunft, nicht vor der Realität Halt macht. Begriff und Idee wirken im Innersten des Universums. Mit dem Ausdruck Wirklichkeit zielt Hegel auf eben dieses Innerste. An der Oberfläche, wo der Zufall mitregiert, wo die endlichen Dinge entstehen und vergehen, ist das Wirkliche oft schwer zu entdecken. Daher besteht die besondere Aufgabe des Philosophen darin, hinter den Schleier der Erscheinungen zu blicken und das Vernünftige und Wirkliche aufzudecken. Mit Blick auf die Gesellschaft heißt das aber, das Vernünftige am Bestehenden hervorzuheben und gerade nicht das Bestehende, so wie es ist, zu verherrlichen. Obwohl die Rechtsphilosophie nicht nur eine Beschreibung der herrschenden Verhältnisse ist, ist sie dennoch wesentlich auf ihre Zeit bezogen. Das mag auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu Hegels sonstiger Auffassung von Philosophie aussehen. Ist Philosophie für Hegel denn nicht reines Denken und damit Begreifen dessen, was zeitlos gültig ist? Das ist und bleibt in der Tat Hegels Verständnis von Philosophie. Das zeitlos Gültige liegt aber nicht jenseits von Raum, Zeit und Geschichte, sondern durchdringt sie. Daher geht es in der Philosophie letztlich darum, die zeitlose Vernunft in ihrer besonderen historischen Gestalt zu erkennen. Daraus erklärt sich Hegels berühmte Bemerkung, jeder Philosoph sei ein Sohn seiner Zeit und jede Philosophie sei ihre Zeit in Gedanken erfasst. Aus dem eigentümlichen Wechselspiel von Zeitlosigkeit und Zeitgebundenheit der hegelischen Philosophie ergibt sich eine weitere Besonderheit. Philosophie hat nach Hegel einen normativen Anspruch und doch ist es nicht ihre Aufgabe zu moralisieren. Normativ ist die Philosophie, weil sie auf das Vernünftige abzielt, also auf dasjenige, was so ist, wie es sein soll. Aber das Vernünftige sucht sie nicht in einer herbeigesehnten oder herbeifantasierten Zukunft, sondern in der Gegenwart. Daher kann es der Philosophie, wie Hegel sie versteht, nicht um Weltverbesserung gehen. nicht das von der historischen Realität losgelöste Konstruieren einer besseren Zukunft oder das Ausdenken eines idealen Staates ist die Aufgabe der Philosophie, sondern das Ausfindigmachen dessen, was in der Zeit von zeitloser Gültigkeit ist. Die lebenspraktische Dimension der Philosophie besteht also nicht im Versprechen auf eine noch unerfüllte Zukunft, sondern in der, Zitat, Versöhnung mit der Wirklichkeit. Das ist in der Tat ein konservativer Zug von Hegels Philosophieverständnis. Karl Marx hat ihn später ins Gegenteil verkehrt. Die Philosophen, schreibt Marx in der sogenannten 11. These über Feuerbach, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kömmt darauf an, sie zu verändern. Angesichts der Gräuel der kommunistischen Utopisten im 20. Jahrhundert und der unrühmlichen Rolle, die nicht wenige Schriftsteller und Philosophen bei der Rechtfertigung dieser Verbrechen spielten, möchte man wünschen, Hegels Zurückhaltung hätte sich auch unter diesen Intellektuellen durchgesetzt. So viel zum berühmt-berüchtigten Doppelsatz, dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich ist. Abschließend noch ein paar Worte zum Begriff des Rechts und zum Verhältnis von Recht und Freiheit. Wenn man den Ausdruck Rechtsphilosophie hört, dann denkt man in der Regel an eine philosophische Auseinandersetzung mit dem Begriff des positiven, gesetzten Rechts, also mit dem Recht, mit dem sich auch die Juristerei befasst. Bei Hegel ist der Begriff des Rechts, um den es in der Rechtsphilosophie geht, aber viel weiter gefasst. Die Philosophie des Rechts bei Hegel beschäftigt sich mit dem Richtigen, mit dem Rechten im Allgemeinen. Und dieses Richtige und Recht im Allgemeinen umfasst dann eben auch das juristische Recht, das positive, gesetzte Recht. Es ist aber nicht mit ihm identisch. Die Grundlage bzw. der Ausgangspunkt für die gesamte dialektische Entfaltung des Begriffs des Rechts in der Rechtsphilosophie ist der Begriff der Freiheit oder genauer der Begriff des freien Willens. Hegels These ist es also, dass wir das Rechte oder das Richtige nur verstehen, wenn wir es vom Begriff der Freiheit ausdenken. Ich kann in der Kürze dieses Videos diesen Zusammenhang von Freiheit und Recht natürlich nicht in Gänze erläutern oder gar rechtfertigen, dass Freiheit die Grundlage für Recht darstellt. Ich habe versucht, das in meinem Buch nachvollziehbar zu machen. Dennoch abschließend ein paar Hinweise, wie Hegel überhaupt auf die Idee kommt, dass Recht auf Freiheit basieren muss. Dieser Zusammenhang ist insofern erstaunlich, als man meinen könnte, dass Freiheit genau das Gegenteil von Recht ist oder zumindest auch die Unabhängigkeit rechtlicher oder normativer Zwänge im Allgemeinen mitmeint. Frei, so denken viele, ist man dann, wenn man ungebunden ist, wenn man sich also weder an Gesetz noch an sonstige Vorgaben halten muss, sondern einfach das macht, was man machen möchte. Diese Vorstellung von Freiheit lehnt Hegel aber aus guten philosophischen Gründen ab. Wer Freiheit nur als Wahlfreiheit oder wie Hegel sagt als Willkür denkt, der fällt in eine selbstgegrabene dialektische Grube. Denn die Willkür als die Freiheit zu wählen, also die Freiheit zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, ist abhängig von eben diesen Optionen, also von den verschiedenen Neigungen und Impulsen, die man in sich vorfindet oder die vielleicht von außen an einen herangetragen werden. Die Willkür ist in diesem Sinne abhängig vom Zufall. Sie ist daher gar nicht so selbstbestimmt, wie sie eigentlich sein möchte, sondern sie enthält ein Element, und zwar ein entscheidendes Element der Fremdbestimmung. Denn was gibt denn schon den Ausschlag für die Willkür? Nun, derjenige Impuls, der zufälligerweise gerade am stärksten ist. Das, was uns, vulgär gesprochen, gerade am meisten anmacht. Hierin liegt aber keine Freiheit, sondern letztlich eine Abhängigkeit von den Determinanten, die uns innerlich oder äußerlich begegnen. Wahre Freiheit muss also eine Form von Selbstbestimmung sein, die unabhängig ist von einem solchen Zufall. Hegels Vorschlag, wie man an solche Freiheit denkt, ist selbstbezüglich. Frei, so Hegel, ist nur der freie Wille, der die Freiheit selbst will. Wie auch immer diese Formel vom freien Willen, der den freien Willen will, genau auszubuchstabieren ist, klar ist Folgendes. Freiheit muss eine Form von nicht willkürlicher, nicht zufälliger Selbstbestimmung sein. Das Rechte oder das Richtige ist genau das, was freie Wesen, selbstbestimmte Wesen wollen müssen, um frei zu sein, also wirklich frei zu sein und nicht nur scheinbar frei zu sein, wie in der Willkür. Das ist natürlich keine ganz neue Idee. Auch bei Kant ist Freiheit wohlverstanden Selbstbestimmung oder Autonomie, also Selbstgesetzgebung. Und im Wort des Gesetzes liegt ja schon, dass es dort um Pflichten geht, um etwas, was man als freies Wesen tun muss, um wirklich frei zu sein. Mit diesen Andeutungen zum Verhältnis von Freiheit und Recht verabschiede ich mich heute von Ihnen. Falls Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie bitte auf den Gefällt-mir-Knopf, abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie Kanal und Video weiter. Falls Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kritik haben, freue ich mich, wenn Sie einen Kommentar hinterlassen oder mir eine E-Mail schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.